When I paint, I'm happy as a man who is taking a shower and singing. When I write, my mind is more focused, like a person who is playing chess.
Beim Malen sei er so glücklich wie ein Mann, der beim Duschen singt. Und beim Schreiben so konzentriert wie ein Schachspieler. Das verrät der türkische Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk, der nicht bloß Schriftsteller ist, sondern auch Maler, Sammler, Fotograf, Museumsgründer und ein Autor, der anstecken kann mit seiner Liebe zu Museen.
Als ich an einem kalten, regnerischen Vormittag das Stadtmuseum von Helsinki besichtigte, fand ich darin die gleiche alte Medizinflasche ausgestellt, die ich in Onkel Tareks Schublade gefunden hatte. Im Hutmuseum des Städtchens Chazelle bei Lyon, einer nach Muff riechenden ehemaligen Hutfabrik, in der ich vollkommen alleine war, sah ich Hüte, die meine Eltern getragen hatten. Das im Turm des alten Stuttgarter Schlosses untergebrachte Württembergische Landesmuseum beherbergte Spielkarten, Ringe, Halsketten, Schachspiele und Ölgemälde, bei deren Anblick ich mir dachte, dass auch die Sachen bei den Keskins und meine Liebe zu Füssun einen Anspruch hatten, dergestalt ins Licht gerückt zu werden.
Marie Schöss begrüßt Sie zum Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen. Heute, Sie merken das schon, mit einer besonderen Ausgabe. Diese Woche war Orhan Pamuk zu Gast in der Allerheiligen Hofkirche in München zu Lesung und Gespräch. Und Ausschnitte der Veranstaltung gibt es jetzt hier. Pamuk war in München, weil ihn das Lehnbachhaus gerade als Künstler vorstellt. Orhan Pamuk, der Trost der Dinge, heißt die Ausstellung. Und über diese Ausstellung, überhaupt über seine Arbeit zwischen Bild und Wort, hat der Autor mit dem Leiter des Hansa-Verlages, Jo Ländle, und mit Matthias Mühling, Direktor des Lehnbachhauses, gesprochen. Außerdem las der Schauspieler Stefan Hunstein, gerade haben Sie es schon kurz gehört, aus Pamuks Roman »Das Museum der Unschuld«. Und begonnen hat der Abend mit einem kurzen Gespräch zwischen Orhan Pamuk und seinem deutschen Verleger Jo Ländle.
In Germany we have a saying, it's from the hairdressers.
Im Deutschen gibt es dieses Sprichwort, was Friseure können, können nur Friseure, ein Marketingspruch. Was kann allein die Literatur und nicht die anderen Künste?
And not all the other artistical things that you do.
Oh, I see. Very tough question. I don't look at it that way. There is a dead painter in me. First, maybe I should sum up this way.
In mir steckt ein toter Maler. Vielleicht sollte ich so beginnen. Bis ich 22 war, wollte ich Maler werden. Aber von der Idee habe ich mich bewusst verabschiedet. Davon erzähle ich in meinem autobiografischen Buch Istanbul. Im letzten Satz sage ich zu meiner Mutter, ich werde nicht Maler, ich werde Schriftsteller. Und jetzt fragen Sie mich, was kann die Literatur, was die Malerei nicht kann? Sehr gut. Zuallererst, in der bildenden Kunst bist du von anderen Menschen abhängig, etwa von Galerien. Es gibt viel zu organisieren. Beim Schreiben brauchst du dagegen nur Stift und Papier. Nun kann man sagen, für die Malerei braucht es auch nicht mehr. Ich glaube aber, die Malerei ist sozialer. Es geht mehr um Repräsentation, Galerien, Menschen, die die Bilder kaufen.
More representation, more galleries, more people to sell your paintings. On the other hand, words address our imagination.
Etwas anderes kommt dazu. Wörter sprechen unsere Imagination an. Wenn wir ein Buch lesen, so habe ich das in meinen naiven und sentimentalen Romanen geschrieben, dann schafft unser Geist beständig Bilder. Lesen bedeutet, Wörter aufzugreifen und im Geist zu Bildern zu konvertieren.
In your mind into pictures. In my naive and sentimental novels, I explain what a novelist does.
In meinen Romanen erkläre ich, was ein Romanautor macht. Erstens, die meisten Romanautoren haben zuerst auch keine Wörter in ihrem Kopf, sondern Bilder. Wie ein Filmregisseur drehen sie eine Szene und dann beschreiben sie das Bild in ihrem Kopf mit Wörtern. Das lesen dann die Leser und stellen sich, durch die Wörter, das Bild aus dem Kopf des Schriftstellers vor. Sie wollen das Bild sehen. Bilder, Plastiken, Objekte sprechen direkter zu dir. Dagegen können Wörter an Orte gelangen, an die Bilder nicht rankommen. Oder ist es umgekehrt? Bilder gelangen an Orte, zu denen es die Wörter nicht schaffen. Einer meiner Romane trägt den Titel Museum der Unschuld. Und es gibt in Istanbul wirklich ein Museum der Unschuld. Sie sind aufeinander bezogen. Das Museum ist aber nicht die Illustration des Romans und der Roman nicht die Erklärung des Museums. Wörter und Bilder richten sich, mit den Worten von Horaz, an dieselben Gefühle, nur mit unterschiedlichen Mitteln. Was können Wörter anderes tun als Bilder? Wörter können über den Geist erzählen. Kann man den Geist malen? Wörter können zu unseren verborgensten Gedanken vordringen. Wenn Bilder das erreichen können, dann braucht man Kommentare, Wörter. Man muss erklären, wovon das Bild erzählt.
Words can go to the deepest of our thoughts. Can pictures go there? Then you need some commentary, some words that someone explain to you what this picture is all about.
So that means, if I understand you right,
das heißt also, indem Sie schreiben, machen Sie uns zu Malern. Wir malen die Bilder der Szenen, die Sie beschreiben. Und wenn wir Ihre Objekte im Museum, jetzt etwa im Lehnbachhaus, betrachten, dann machen Sie uns zu Schriftstellern, denn wir erzählen uns die Geschichten.
Maybe I'll make this distinction. For me, the greatest of writers of all ages, and they're both Russian, as we all know, Tolstoy and Dostoevsky.
Zwei der größten Schriftsteller überhaupt sind für mich Tolstoi und Dostojewski. Tolstoi ist ein visueller Schriftsteller. Was meine ich damit? Er beschreibt mit Wörtern immer Bilder. Es schneit, jemand schaut aus dem Fenster. Er ist ein visueller Schriftsteller, falls das nicht ein Widerspruch in sich ist. Er ist so großartig in der Präzision seiner Beschreibungen.
And look at Dostoevsky. He is not a visual writer, he is a verbal writerly writer.
Dostojewski ist ganz anders, überhaupt nicht bildhaft. Er ist ein Schriftsteller der Worte. Nennen Sie mir eine Seite aus Dostojewskis Werk, in der ein Raum beschrieben wird. Er macht das nicht. Also, es gibt visuelle Schriftsteller, die ein Buch mehr oder weniger in Bildern entstehen lassen. Sie sind wie Filmregisseure, Maler oder auch Comicautoren. Es ist alles in ihrem Kopf. Sie machen das, was die Griechen als Ekphrasis beschreiben. Sie beschreiben mit Worten das versteckte Bild in ihrem Inneren.
Jo Ländle im Gespräch mit Orhan Pamuk. Darin ging es schon kurz um das Museum der Unschuld. Dieses Museum gibt es tatsächlich in Istanbul. Und gleichzeitig ist das Museum der Unschuld ein Roman, der von einem jungen Mann mit gebrochenem Herzen erzählt. Ein Mann, der sich verliebt und, weil er die Geliebte nicht haben kann, anfängt zu sammeln, was ihn an sie und an ihre Familie erinnert. Eine Passage aus diesem Roman wurde auch auf der Münchner Veranstaltung vorgestellt, gelesen vom Schauspieler Stefan Hunstein.
Das Museum der Unschuld. Ich sagte meiner Mutter nicht, dass ich nicht aus geschäftlichen Gründen nach Paris reiste, denn wenn sie mich gefragt hätte, wozu ich denn dann hinfuhr, hätte ich keine Antwort darauf gewusst. Ja, ich wollte nicht einmal eine wissen. Als ich zum Flughafen unterwegs war, dachte ich noch, es stecke eben irgendeine Besessenheit dahinter, die mit der Abbüßung meiner Sünden zu tun hatte und mit der Tatsache, dass ich mich nicht genug um Füssuns Ohrring gekümmert hatte. Kaum saß ich aber im Flugzeug, da wurde mir klar, dass ich verreiste, sowohl um zu vergessen, als auch um zu fantasieren. Schon als das Flugzeug abhob, merkte ich, dass ich außerhalb Istanbuls einen tieferen, umfassenderen Zugang zu Füssen und zu meiner Geschichte hatte. In Istanbul betrachtete ich alles noch aus meiner Manie heraus. Im Flugzeug dagegen nahm ich Füssen und meine Manie von außen wahr. Ein ähnliches Ausmaß an Verständnis und Trost wurde mir zuteil, als ich in Paris müßiggängerisch durch Museen streifte. Ich meine damit nicht überlaufene, pompöse Orte wie den Louvre oder Beaubourg, sondern die vielen unscheinbaren kleinen Museen und Sammlungen in Paris, die von kaum jemanden besucht werden, wenn ich im Edith Piaf Museum, das nur auf Termin zu besichtigen war, ein Verehrer der Sängerin hatte es gegründet und bekam dort Haarbürsten, Kämme und Teddybären zu sehen. Im Polizeimuseum, in dem ich einen ganzen Tag verbrachte, oder im Jacquemart-André-Museum, in dem Bilder und Hausrat einen ganz besonders harmonisierten Anschein hatten, allein vom einem Zimmer ins andere ging, da fühlte ich mich außerordentlich wohl. Ich versuchte, den Blicken der Museumswärter zu entkommen, die dann meinen Schritten nachhorchten, lauschte auf das von draußen hereindrängende Großstadtlärmen und kam mir vor, wie in einer Stadt so nahen und doch so anderen Welt, deren Eigenart und Zeitlosigkeit mir über meinen Schmerz hinweghalfen. Manchmal schwebte mir vor, auch ich könnte meine Sammlung um eine Geschichte herum anordnen und mein Leben, von dem meine Mutter, mein Bruder und überhaupt alle annahmen, es sei verpfuscht, auf belehrende Weise erzählen, indem ich die Überbleibsel aus Füssunds Dasein in einem Museum ausstellte. Das Museum des aus Istanbul stammenden Levantiners Nissim de Camondo hatte eine befreiende Wirkung auf mich, denn nun wusste ich, dass ich Teller und Besteck aus den Beständen der Keskins und selbst die im Laufe von 7 Jahren angehäufte Salzstreuersammlung durchaus voller Stolz zeigen durfte. Im Postmuseum wurde mir bewusst, dass es sich auch mit den Briefen so verhielt, die Füssen und ich uns geschrieben hatten, und im Fundsachenmuseum, dass ich eigentlich so ziemlich alles ausstellen konnte, was mich nur irgend an Füssun erinnerte, also auch Onkel Tariks künstliches Gebiss und seine Rechnungen und leeren Medikamentenschachteln. Als ich mit dem Taxi ins etwa eine Stunde außerhalb gelegene Maurice Ravel Museum fuhr und dort die Zahnbürste des Komponisten sah, seine Kaffeetassen, Puppen und anderes Spielzeug sowie einen Käfig, der mich an den von Limon erinnerte, mit einer riesigen Nachtigall darin, da wurden mir schier die Augen feucht. Ich schämte mich plötzlich nicht mehr meiner Sammlung im Mehmet Apartmani. Von jemandem, der verlegen irgendwelche Dinge anhäufte, wurde ich allmählich zu einem stolzen Sammler. Ich begriff noch nicht richtig, was da in mir vorging, sondern war lediglich glücklich, wenn ich ein Museum betrat und stellte mir vor, wie die Dinge mir einmal dazu verhelfen würden, mich so auszudrücken, wie es mir gemäß war. An einem meiner letzten Tage in Paris ging ich in das Museum des Malers Gustave Moreau, auf den Proust so große Stücke hielt. Ich hatte dabei die Vogelbilder im Sinn, die Füssun gemalt hatte, für die historischen Gemälde Moreaus, die in einem etwas gekünstelten Stil gemalt waren, hatte ich nicht viel übrig. Doch das Museum an sich gefiel mir sehr. Moreau hatte seine letzten Jahre darauf verwandt, sein zweistöckiges Atelier sowie das danebenliegende Wohnhaus, in dem er einen Großteil seines Lebens verbracht hatte, in ein Museum zu verwandeln, in dem nach seinem Tod seine zahllosen Bilder ausgestellt werden sollten. Alles in dem Museum, das zu einem gefühlsbeladenen Haus der Erinnerung geworden war, erstrahlte in einem besonderen Licht, als ich auf dem knarzenden Parkettboden, Mutterseelen allein von Zimmer zu Zimmer ging, die Wächter dösten nur so vor sich hin, erfasste mich ein geradezu religiöses Gefühl, das sich auch später wieder einstellte, als ich in den folgenden 20 Jahren das Museum 7-mal besuchte. Als ich zurück in Istanbul war, ging ich zu Tante Nessibe. Ich erzählte ihr kurz von Paris und von den Museen und als wir uns zum Essen setzten, eröffnete ihr, was ich vorhatte. Du weißt doch, dass ich aus diesem Haus jahrelang Gegenstände fortgenommen habe, sagte ich im gelassenen Ton eines ehemaligen Patienten, der über seine Krankheit nunmehr milde lächeln kann. Jetzt möchte ich das Haus selbst haben, also das ganze Gebäude. Wie bitte? Na, ich möchte, dass du mir das Haus verkaufst mit allem, was darin ist. Ja, und was soll dann aus mir werden?
In halb scherzhaftem, halb ernstem Ton erörterten wir die Angelegenheit. Ich versuchte ihr die Sache schmackhaft zu machen, indem ich davon sprach, in dem Haus etwas zu Füssuns Angedenken machen zu wollen und gab auch zu bedenken, dass sie so ganz alleine in dem Haus nicht glücklich werde. Geh mal, das bringe ich nicht übers Herz. All die Erinnerungen, was sollen wir denn tun? Aber wir machen doch das Haus gerade zu einem Ort, an dem wir unsere Erinnerungen ausstellen, Tante Nessibe. Da ich zu immer längeren Reisen aufbrach, sahen wir uns nicht allzu oft. Ich wusste immer noch nicht, was ich mit dem Haus und den Sachen darin genau anfangen sollte. Meine weiteren Reisen liefen nach dem Vorbild meines ersten Paris-Besuchs ab. Wenn ich in einer neuen Stadt ankam, fuhr ich in ein altes, aber komfortables Hotel im Zentrum, das ich schon von Istanbul aus gebucht hatte, und besuchte dann ohne Eile sämtliche Museen, über die ich mich schon im Vorfeld als Reiseführer informiert hatte. Ich ließ keines davon aus, wie ein fleißiger Schüler, der brav seine Hausaufgaben macht, und auch auf Flohmärkten stöberte ich herum und in Läden, die Krimskrams oder Antiquitäten feilboten, und manchmal kaufte ich auch etwas, wie etwa einen Salzstreuer, einen Aschenbecher oder einen Flaschenöffner, von dem die Keskins den gleichen gehabt hatten. Ob in Rio de Janeiro oder in Hamburg, in Baku, in Kyoto oder in Lissabon, überall auf der Welt ging ich um die Zeit des Abendessens in abgelegenen Vierteln lange durch die Straßen und wollte durch geöffnete Fenster möglichst viel von den Leuten mitbekommen, die vor dem Fernseher saßen und in Wohnküchen das Essen zubereiteten, von all den Kindern, Vätern, den jungen Ehefrauen und ihren verdrießlichen Gatten und von den reichen Verwandten, die in die Tochter des Hauses verliebt waren. Morgens frühstückte ich gemütlich im Hotel, vertrieb mir dann auf den Straßen und in Cafés die Zeit bis zur Öffnung der Museen, schrieb je eine Ansichtskarte an meine Mutter und an Tante Nessibe, versuchte aus den Landeszeitungen zu erfahren, was ich in der Welt und in Istanbul getan hatte und machte mich dann gegen 11 Uhr mit einem Heft in der Hand frohgemut zu meinen Museumsbesuchen auf. Als ich an einem kalten, regnerischen Vormittag das Stadtmuseum von Helsinki besichtigte, fand ich darin die gleiche alte Medizinflasche ausgestellt, die ich in Onkel Tariks Schublade gefunden hatte. Im Hutmuseum des Städtchens Chazelle bei Lyon, einer nach Muff riechenden ehemaligen Hutfabrik, in der ich vollkommen alleine war, sah ich Hüte, die meine Eltern getragen hatten. Das im Turm des alten Stuttgarter Schlosses untergebrachte Württembergische Landesmuseum beherbergte Spielkarten, Ringe, Halsketten, Schachspiele und Ölgemälde, bei deren Anblick ich mir dachte, dass auch die Sachen bei den Keskins und meine Liebe zu Füssun einen Anspruch hatten, dergestalt ins Licht gerückt zu werden. Im südfranzösischen Grasse, der Welthauptstadt des Parfums, nicht weit vom Mittelmeer, verbrachte ich einen ganzen Tag im Parfummuseum und versuchte, mich an Füssuns Geruch zu erinnern. In der alten Pinakothek in München, deren Treppe mich bei der Gestaltung des Museums der Unschuld inspirierte, stand ich vor Rembrandts Gemälde Opferung Isaaks und dachte daran, dass das Wesen jener Geschichte doch darin bestand, etwas sehr Wertvolles herzugeben, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Und dass ich das vor Jahren einmal Füssin erzählt hatte. Im Musée de la Vie Romantique in Paris stand ich eine ganze Weile schaudernd vor Habseligkeiten Georges Sands, einem Feuerzeug, Juwelen, Ohrringen und einem Blatt. Dort waren sogar Haare von ihr aufgeheftet. Im Stadtmuseum von Göteborg saß ich ausdauernd vor Porzellan aus Ostindien. Das Triester Meeresmuseum, dessen Mauern einmal als Gefängnis benutzt worden waren, das brachte mich auf die Idee, neben anderen Auswüchsen meiner Manie auch das Modell eines Bosporusdampfers auszustellen. Knüpfen sich doch an jene Schiffe so viele Erinnerungen an Füssun. In Honduras, für das ich nur mit Mühe ein Visum bekommen hatte, kam mir im Schmetterlings- und Insektenmuseum in La Ciba inmitten kurz behoster Touristen der Gedanke, ich könnte die Schmuckstücke, die ich Füssun im Laufe der Jahre geschenkt hatte, wie eine echte Schmetterlingssammlung ausstellen und dieses Konzept auch auf die Fliegen, Mücken und andere Insekten im Haus der Keskins ausdehnen. Im Museum für chinesische Medizin in Hangzhou glaubte ich, vor Onkel Tariqs Medikamentenschachteln zu stehen. Dass im neu eröffneten Tabakmuseum in Paris die Sammlung von Zigarettenkippen an meine eigene, im Laufe von 8 Jahren erworbene, überhaupt nicht heranreichen konnte, erfüllte mich mit Stolz. Auch in Aix-en-Provence, an einem herrlichen Frühlingsmorgen, jedes Detail im sonnendurchfluteten Atelier Paul Cézannes bestaunte, erfüllte mich mit grenzenlosem Glück. Als ich im Londoner Florence Nightingale Museum nach Zeugnissen für den Istanbul-Aufenthalt der berühmten Krankenschwester während des Krimkrieges suchte, wurde ich zwar nicht fündig, stieß aber auf eine Haarspange, wie auch Füssun sie gehabt hatte. In Besançon lauschte ich stundenlang der Stille, die im Zeitmuseum, einem alten Stadtpalais, herrschte und dachte über Museen und die Zeit nach. Glücklich war ich auch in Madras, als ich im Museum vom Fort St. George, der ersten britischen Festung in Indien, Briefe, Ölgemälde, Münzen und Alltagsgegenstände besichtigte, während über mir ein riesiger Ventilator gegen die schwüle Hitze ankämpfte. Als ich in Verona im Museum Castelvecchio die Treppen emporstieg und das seidenweiche Licht sah, das der Architekt Carlo Scarpa auf die Skulpturen fallen ließ, wurde mir auf einmal klar, dass mein Glücksgefühl nicht nur von der Sammlung als solcher herrührte, sondern auch von der Art, wie die Bilder und Gegenstände miteinander harmonierten. Am Beispiel des Museums der Dinge, das erst im Berliner Martin-Gropius-Bau untergebracht war und dann heimatlos wurde, ersah ich dann, dass auch das genaue Gegenteil zutreffen konnte und man also, geschieht es nur in intelligenter und humorvoller Manier, schlichtweg alles sammeln darf und muss, was man liebt und was mit Geliebtem zu tun hat. Und dass selbst dann, wenn kein Haus und kein Museum zur Verfügung stehen, eben der Geist der Sammlung die Behausung darstellt. Was ich mit Füssuns Hinterlassenschaft am allerbesten anfangen konnte, lehrte mich aber das anrührende Frederic Marais Museum in Barcelona, dessen oberstes Stockwerk voller Gürtelschnallen, Ohrringe, Spielkarten, Schlüssel, Fächer, Parfumflakons, Taschentücher, Broschen, Halsketten, Taschen und Armreife war. Dieses Museum fiel mir auch wieder ein, als ich auf meiner ersten über 5 Monate dauernden Amerika-Tour, die mich in 273 Museen führte, das Manhattaner Handschuhmuseum besuchte. Im Avogadner Museum in Smithfield in North Carolina, aus dem ich dieses Schild entwendet habe, das den Star in einer Geschirrwerbung zeigt, sah ich Schulfotos, Abendkleider, Handschuhe und Stiefel von ABBA und sehnte mich plötzlich so sehr nach Füssun, dass ich die Reise am liebsten abgebrochen hätte, um nach Istanbul zurückzukehren. Erst als ich 5 Wochen später in St. Augustine im Staate Florida im Museum der Tragödien der amerikanischen Geschichte, das ebenfalls bald darauf seine Pforten schloss, das verrostete Wrack des 1966er Buick sah, in dem der Filmstar Jane Mansfield verunglückt war, beschloss ich endgültig heimzukehren. Ich begriff nun, dass das wahre Haus eines echten Sammlers sein eigenes Museum sein musste.
Eine Lesung aus Orhan Pamuks Roman »Das Museum der Unschuld«, erschienen im Hansa Verlag, in der Übersetzung von Gerhard Meyer, bei der Veranstaltung in München gelesen vom Schauspieler Stefan Hunstein. Und noch bevor Jo Ländle oder Matthias Mühling nach der Lesung eine Frage stellen konnten, ergriff Orhan Pamuk selbst das Wort.
One of the most popular questions I've been asked is, Mr. Pamuk, have you been to all of these museums?
Ich werde oft gefragt, Herr Pamuk, waren Sie in all diesen Museen? Die Antwort ist nein. Das Cézanne-Museum in Aix-en-Provence habe ich besucht, nachdem ich darüber geschrieben hatte. Vielleicht interessieren mich Museen so, weil ein toter Maler in mir steckt. Manchmal habe ich die Idee, ich könnte Museologie an der Universität unterrichten. Vor gut 20 Jahren, als ich mit dem Roman »Das Museum der Unschuld« begonnen habe, gab es bei Amazon auch eine Abteilung für Museologie. Amazon war damals noch nicht so berühmt und da gab es 100 Bücher. Jetzt sind es 10.000.
Von ihm geschrieben.
Humanity
Die Menschheit entwickelt eine neue Idee des Museums. Museen waren mal Orte der Aufbewahrung, zumindest in Asien, außerhalb von Europa, aber zum Teil auch in Europa. Es ging dort weniger darum, uns selbst zu entdecken, sondern darum, Dinge zu sammeln. Das waren tote Orte und das hat sich verändert. Ein Museum ist heute ein kreativer Ort, in dem sich die Menschheit selbst repräsentiert. Eher wie ein Roman, in dem wir uns selbst entdecken und Gruppen, Nationen sich selbst ausdrücken.
Getting closer to novels where we discover ourselves and groups, nations express themselves. My argument about museums is all the time.
Meine Sicht war immer schon, Museen sollten sich wie der Roman auf das Individuum fokussieren. Das senkt die Kosten und das erleichtert die Identifikation. Ich habe viel Respekt vor den großen Museen, aber sie sind für mich viel weniger interessant als ein kleines, das wie ein Kunstwerk von einem Menschen gestaltet ist. Ich könnte ewig darüber sprechen.
I have so much to say about museums, but let's see what you ask to me.
Thank you very much, because that is really where we're coming to the essence of this night and of the thinking of Orhan.
Wir kommen zur Essenz dieses Abends und des Denkens von Orhan Pamuk. Die Szene, die wir in der Lesung gehört haben, ist essentiell, nicht nur für ihr Schreiben, sondern überhaupt für ihren Blick auf die Kunst. Wir lächeln über diese kleinen Fragmente der Erinnerung, die dort beschrieben werden. Denn diese Museen sind nicht die Nationalmuseen. In ihrem Museum der Unschuld zum Beispiel gibt es 4213 Zigarettenstummel. Füsun und Kemal haben sie geraucht, als sie aufeinander warteten. Das Museum erzählt uns also eine andere Geschichte, die des Individuums, der Liebe. Liebe ist Sehnsucht und das Sammeln Ausdruck eines Gefühls. Und alles ist darin enthalten. Sie geben vor, über Museen zu schreiben, aber sie schreiben über Individuen und ihre Emotionen. Das liebe ich sehr. Nicht nur am Museum der Unschuld, sondern auch daran, wie sie darüber schreiben. Und das ist, was ich liebe, nicht nur im Museum der Innocence, sondern
auch in your writing about this. I argue in the novel, and also I still believe, that we get attached to objects because we are replacing our sentiments for something that is lost.
Ich behaupte, wir hängen an Objekten, weil sie uns etwas ersetzen, was wir verloren haben. Wir lieben, aber wir können unsere Geliebte oder unseren Geliebten nicht treffen. Also sammeln wir Fotos und andere Dinge, die uns daran erinnern. Ich behaupte auch, Sammler sind Menschen mit gebrochenem Herzen. Sie wissen nicht, warum sie sammeln, aber sie müssen das tun. Und im Zuge der Erfindung der westlichen Zivilisation wurden die Sammlungen gewürdigt, die Museen entstanden als etwas, worauf man stolz sein kann. Im Museum der Unschuld dagegen ist Kemal beschämt über seine Sammlung, denn sie zeigt, wie verliebt er ist.
He is in love with her.
Eine traurige Geschichte.
And then he hides it. In fact, it was a big gesture for Western European civilization.
Es war eine große Geste der europäischen Zivilisation und nicht nur eine demokratische Geste, dass der Louvre zu einem Museum wurde und sich den Menschen geöffnet hat. Und genauso Sammlungen zu ehren, sie zugänglich zu machen und sie zu gestalten, auf eine kunstvolle Art und Weise, wie auch eine Geschichte im Roman gestaltet wird. So entwickeln sich Museen von Aufbewahrungsorten, von versteckten, fast schon heiligen Orten zu säkularen, in denen wir unser Menschsein entdecken und unsere persönlichen Geschichten in Bezug setzen zu den historischen Objekten. Darin liegt, denke ich, die Zukunft des Museums.
Where we discover our humanity, where we relate our past objects to private stories. This is the future of the museums, I think.
I think the discussion we had and what we learned about the idea you have about museums is actually what you can see in the exhibition.
Das, was Sie über das Museum sagen, kann man auch in der Ausstellung im Lehnbachhaus sehen. Der erste Teil führt in das Museum der Unschuld. Und wie Sie sagten, die Aufgabe des Museums ist die Erinnerung, das Geschäftsmodell Ewigkeit. Dazu kommt, alles, was Sie in der Ausstellung im Lehnbachhaus sehen, ist im metaphorischen Sinn aufgeklärt. Hier haben wir ein Bild von unserem Besuch in Istanbul. Sie sehen die riesige Bibliothek. Das ist nur ein kleiner Teil davon, in dem es nur um Malerei geht. In einem zweiten Teil der Ausstellung im Lehnbachhaus geht es nicht ums Museum der Unschuld. Man sieht da Vitrinen und Dioramen, die auf die Gemäldegalerie in Dresden hinweisen, die erste Ausstellung. Und dann, der dritte Teil, das sind die Lehnbachhaus-Boxen.
Okay,
I'm honored and flattered. First Dresden Museum, then later Lembach.
Ich fühle mich geehrt und geschmeichelt. Erst die Ausstellung in Dresden, nun das Lembachhaus, später geht die Ausstellung nach Prag, vielleicht auch nach Paris. Mal sehen. All diese Museen haben gefragt, ob ich nicht auch etwas produzieren möchte, was ein Gespräch mit der jeweiligen Sammlung eröffnet.
Behind me, this is based on a very famous picture that Alfred Kubin had made.
Was Sie hinter mir sehen, bezieht sich auf ein berühmtes Gemälde von Alfred Kubin. In der Sammlung des Lehnbachhauses gibt es viele Arbeiten von Kubin und tatsächlich habe ich mir vor einem Jahr 4000 Bilder von der Sammlung des Lehnbachhauses angeschaut, Bild für Bild, um zu entscheiden, von welchem Bild ich mich inspirieren lassen möchte. Ich habe mich für Kubin entschieden. Kubins Gemälde, das große Maul, zeigt Menschen, die in einen Rachen laufen. Es ist etwas apokalyptisch. Sie ziehen vielleicht in den Krieg. Das habe ich in etwas anderes verwandelt, sehr privat. Die Menschen, die man in der Vitrine sieht, sind diejenigen, die in meinem Leben die größten Spuren hinterlassen haben, von Tolstoi zu meiner Mutter, von Virginia Woolf zu Umberto Eco, von Edgar Allan Poe zu Dostojewski. Alle sind sie da.
From Tolstoy to my mother, from Virginia Woolf to Umberto Eco, from Edgar Allan Poe to Dostoevsky, is all out there.
Yeah, and for those of the art world, we have a Caroline Christoph Bakajiev coming out of the mouth.
Man sieht da auch Caroline Christoph Bakajiev, die aus diesem Mund rauskommt, die Documenta 13 kuratiert hat. Eine gute Freundin von Ihnen. All das kann man im Lehnbachhaus sehen. Und Jo Ländle hat schon gesagt, in ihrer Arbeit machen sie permanent alles zusammen. Hier ist ein Bild von ihrem Schreibtisch. Was machen sie da?
Der Fotograf oder Künstler in mir ist niemals tot. Vor 20 Jahren habe ich gemerkt, wow, ich habe einen sehr interessanten Schreibtisch. Daraus habe ich etwas gemacht. Nach der Einführung der Digitalfotografie wurden die Kameras billig. Und jeden Tag, wenn ich arbeite, stehe ich in der Mitte der Arbeit auf und fotografiere den Schreibtisch. Ein Assistent hat das mal ausgerechnet. Mittlerweile muss es 20.000 Fotografien von meinem Schreibtisch geben. Eine oder zwei davon kann man jetzt im Lehnbachhaus sehen. Wenn ich das mache, nehme ich mich nicht ernst. Aber ich schaue mir die Aufnahmen gern an. Es ist wie ein Archiv, eine Erinnerung. Ich schreibe seit 50 Jahren Romane. Seit 50 Jahren sitze ich am Schreibtisch und das ist die Landschaft, auf die ich blicke.
For the last 50 years, I'm at my table, and the landscape I look at this is like this.
Yeah, and if we take together the wonderful two parts read by Stefan Hohnstein, we have the metaphor of the dried-out Bosporus.
Und wenn wir an die Lesungen von Stefan Hohnstein denken, dann haben wir da die Metapher vom ausgetrockneten Bosporus. Die zeigt, der Geschichte kommt man nicht aus. Und was Sie tun, wenn Sie arbeiten, ist doch, Sie gehen in die Tiefe, tauchen richtig in die Geschichte ein und gleichzeitig haben Sie ein Museumskonzept entwickelt, das sehr nah am Menschen ist. Museen standen der Geschichte immer nah, aber nicht immer den Menschen, wie Sie beschrieben haben. Und jetzt zeigen wir noch ein anderes Buch aus dem Hansa Verlag. Jo?
Yeah, one of the many things Orhan Pamuk is doing is doing sketchbooks, Skizzenbücher.
Zu den vielen Dingen, die Orhan Pamuk macht, gehören Skizzenbücher. Er malt beständig Szenen aus seinem Alltagsleben und schreibt darüber. Die visuelle Kunst und die Literatur werden kombiniert. Und wir haben gerade diesen Band publiziert, Erinnerungen an ferne Berge.
Memories of distant mountains. I am a diarist, as once upon a time Italo Calvino referred to himself as a I am a graphomaniac, that is, a person who constantly writes. I am also a graphomaniac.
Ich bin Tagebuchschreiber. im Sinne von Italo Calvino. Er beschreibt sich einmal als Graphomaniac, ein Mensch, der beständig schreibt. So einer bin ich auch. Ich liebe es aber auch zu zeichnen. Und ich habe kleine Tagebücher, in denen ich auch zeichne. Ich habe 32 solcher Notizbücher und dann habe ich schamlos entschieden, ein Buch mit Bildern zu machen. Es ist eine Auswahl aus meinem täglichen Journal. Ich habe sie aber nicht chronologisch, sondern thematisch angeordnet. Das hat viel Zeit gekostet, die schönen Seiten auszuwählen, sie anzuordnen, ihnen einen Sinn zu geben und eine Geschichte.
But it was very hard to select the beautiful pages, put them in an order, lend them a meaning, make a new whole that suggests a story and a meaning. Memories of distant mountain also refers to Chinese painting.
Erinnerungen an ferne Berge verweist auch auf die chinesische Malerei. Hier sieht man zum Beispiel eine Krähe, eine Landschaft vor meinem Fenster. Mein Spitzname in der Kindheit, davon habe ich in meiner Autobiografie Istanbul erzählt, war Krähe. Ich schaue auf die Landschaft, mal mehr, mal weniger Wörter. Ich habe gesagt, ich habe den Maler in mir getötet, aber hier ist er auferstanden. Und hier sieht man den Bosporus und das Minarett. Und ich habe über das Minarett geschrieben. Ich denke beständig nach über die Malerei, wie ich mich in der Malerei ausdrücken kann. Manchmal male ich, manchmal schreibe ich. Und als ich mit den Tagebüchern und den Bildern angefangen habe, habe ich nicht gedacht, dass ich sie einmal ausstellen würde, weil ich schüchtern war. Aber jetzt bin ich schamlos und veröffentliche auch meine Bilder.
Because I was shy, but now I'm maybe getting a bit shameless and publishing my paintings too.
Why, Orhan?
Warum wurden Sie von Ihrer Familie die Krähe genannt?
I'm called a crow because according to my aunt.
Offenbar habe ich unterwegs immer den Krähen nachgeschaut. Außerdem fanden mich alle sehr dünn. Aber ich habe mich damit identifiziert und mache diese Bilder. Und ich beginne bei diesen Bildern immer damit, dass ich einen Vogel male, der auf die Landschaft schaut.
At the beginning when I was doing these paintings, I always do a bird which looks at the landscape.
And what else we have in the show is Leporellos.
Wir zeigen in der Ausstellung auch Leporellos. Und Sie haben gesagt, dass Sie immer am Schreiben sind, sich fast schon obsessiv Notizen machen.
You have Leporellos, and these Leporellos are very.
Und Sie haben diese Leporellos.
I have in Lembehaus exhibition. We will also exhibit my drawings, my Leporellos.
Ja, diese Leporellos zeigen wir auch im Lembachhaus. Es gibt ja das Verlangen, in mir zu zeichnen, sich Notizen zu machen, die kleinen Details einzufangen, fast fotografisch. Und im Lembachhaus gibt es viele Beispiele von diesem verborgenen Teil meiner Arbeit. Hier sehen Sie wieder einen Vogel, der in die Landschaft guckt.
This is actually your.
Das ist der Blick aus Ihrem Fenster?
The view outside of your window.
Nicht dieses, aber das mit den Minaretten. Aber immer der Blick auf den Bosporus.
And we published a book, which is the catalog to the show, and leads you.
Und wir haben ein Buch veröffentlicht, den Katalog der Ausstellung, der zu all den Geschichten führt, die Sie erfunden haben, in den Bildern der Dresdner und Münchner Ausstellung. Vielleicht können Sie etwas sagen zu der Idee, von der Sie mir erzählt haben, über Klee, Kandinsky und wie die sich eine Welt der Synästhesie vorgestellt haben.
And how they imagined a world of synesthesia.
First of all, before going into Lembehaus collection, of course I knew Kandinsky, I knew Klee.
Ich kannte natürlich Kandinsky, Klee, bevor ich ans Lembachhaus kam. Für eine Weile lebten Kandinsky und Thomas Mann beide in München, aber sie haben sich nie kennengelernt. Schockierend, oder? Dass es keine Verbindung zwischen der Welt der Bilder und der Welt der Wörter gab.
Words and pictures, the world of painting and the world of literature were entirely away from each other.
Mir fällt das Schreiben so leicht wie das Malen. Aber auf lange Sicht bin ich glücklicher, wenn ich male. Gleichzeitig ist mein Geist geforderter, wenn ich schreibe. Beim Malen bin ich so glücklich wie ein Mann, der beim Duschen singt. Beim Schreiben bin ich so konzentriert wie ein Schachspieler. Das Glück, das ich beim Malen empfinde, ist mir unersetzlich. Aber die Befriedigung, die ich beim Schreiben eines Romans empfinde, dabei ihn zu beenden, ist etwas ganz anderes als beim Malen oder Zeichnen.
While the satisfaction from writing a novel, finishing a novel, is different than painting and drawing.
Beim Schreiben oder beim Fertigschreiben?
Egal, ein Bild ist nie fertig und ich bringe auch nie einen Roman zu Ende. Meistens erledigen das meine Verleger, indem sie sich den Roman nehmen, den ich gerade schreibe. Ich schreibe um, schreibe um, schreibe um. Als Maler bin ich freier, weil mir die Idee einer Ausstellung nie in den Sinn kam. Ich habe jahrelang einfach für mich gemalt. Deshalb nenne ich mich einen Closet Artist, jemanden, der für die Schublade arbeitet. Und es macht mir Angst, jetzt aus dieser Schublade herauszukommen.
Mir leuchtet der Unterschied ein. Die Freiheit beim Malen im Vergleich zum Publikationsdruck.
Being a private artist, only doing it for itself, is finishing after this exhibition now.
Leider ist es mit dieser Freiheit jetzt nach der Ausstellung vorbei. Jetzt weiß ich, wann immer ich male oder zeichne, dass es jemand ausstellen wollen könnte. Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich sehr froh darüber und es ehrt mich, in Dresden im Lehnbachhaus auszustellen. Ich bin genauso froh, kontinuierlich zu schreiben. Es gab eine Zeit, 2011 war das. Da habe ich 4 Monate lang nicht geschrieben. Ich war damit beschäftigt, das Museum der Unschuld in Istanbul fertigzustellen. Mit einer Gruppe Künstlern, Architekten, da habe ich kein Wort geschrieben. Und manchmal frage ich mich, ob das die glücklichste Zeit meines Lebens war.
Was this the happiest period of my life? It may be happiest superficially.
Oberflächlich stimmt das vielleicht. Ich habe das sehr genossen. Aber ein Teil von mir, der Intellekt, war nicht befriedigt. Ich bin konzentrierter, intellektueller, wenn ich schreibe, aber es tut auch mehr weh. Es kostet mehr Mühe, während mir das Malen sehr leicht fällt. Darüber habe ich ja auch geschrieben, wie sich ein Maler fühlt, wenn seine Hand etwas macht, was der Verstand nicht unter Kontrolle hat. Malen ist etwas Körperliches, nichts Intellektuelles. Klar, es gibt Maler wie Kandinsky und Klee, die haben auch über ihre Malerei geschrieben, das waren Intellektuelle. Sie haben das theoretisiert. Aber ich glaube, es geht da etwas Unmittelbares, nicht Planmäßiges in der Malerei, wie in der Dichtung.
But I think there is something immediate, not organized, like poetry.
Wenn ich dagegen schreibe, gehe ich sehr bewusst vor. Dieser Charakter macht dieses, der andere jenes. Ich plane meine Bücher auch stark. Das mache ich beim Malen nie.
I plan ahead my books. While it's also interesting for me, when I make a painting, I don't plan.
Der Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk im Gespräch mit dem Leiter des Hansa-Verlages, Jo Ländle, und mit Matthias Mühling, Direktor des Lehnbachhauses. Aufgenommen wurde all das in dieser Woche in der Allerheiligen Hofkirche in München. Die Ausstellung im Lehnbachhaus, von der gerade immer wieder die Rede war, trägt den Titel Orhan Pamuk, der Trost der Dinge, und ist bis Mitte Oktober zu sehen. Damit verabschiedet sich Marie Schöss am Mikrofon und sagt Danke Ihnen fürs Zuhören und danke an den Karl-Hanser-Verlag ebenso wie an das Literaturhaus und das Lehnbachhaus München dafür, dass wir Ihnen Ausschnitte dieses Abends in diesem Podcast vorstellen dürfen.